Epheserbrief. Die Waffenrüstung ist schon lange her, da habe ich einmal was dazu gemacht. Ein Einstieg, ich möchte mit euch heute weitermachen und lese euch einfach mal am Anfang diese Verse vor. Noch ein letztes Wort, das heißt, Paulus ist hier am Ende vom Epheserbrief angekommen und er möchte diesen Leuten noch was mitgeben. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum, greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Paulus wusste das, einfach, dass es immer wieder diese Zeiten gibt, wo wir angegriffen werden. Zum Glück ist es nicht jeden Tag. Aber es gibt einfach diese Zeiten. Und zwar, weil Jesus uns aus diesem Machtbereich des Teufels herausgerissen hat und der lässt sich das nicht ohne weiteres gefallen. Er möchte uns immer wieder lahmlegen, entmutigen. Nicht an jedem Tag, aber es gibt immer wieder diese Zeiten. Dann heißt es hier weiter, seid also bereit. Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brennpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch gibt. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott um in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, dass ich aus ihr die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag ist. Ich habe gedacht, wow, Paulus war kein Überflieger. Paulus hat es gebraucht, dass Menschen für ihn beten, dass er den Mut hat, von Jesus zu reden. Das heißt, das ist auch ihm nicht so einfach zugefallen. Und er ist nicht einfach durch die Stadt gelaufen und gesagt, ja, jetzt überall. Sondern es macht den Eindruck, dass das für den Paulus auch immer wieder so ein Stück Kampf war, zu sagen, ja, ich bin beauftragt, diese Botschaft weiterzutragen und ich tue es jetzt. Bitte betet für mich, dass ich auch im Knast den Mut habe. Ich habe gedacht, wow, Paulus gefällt mir. Er ist doch an vielen Stellen mit uns verwandt. Zumindest darum, wo es darum geht, dass wir nicht immer so die ganz Mutige sind. Jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht. Habt ihr das schon mal gesehen von mir? Gut, danke. Dann weiß ich, ich bin in der richtigen Predigt. Ja, ich habe heute Mittag und heute Abend eine andere und von daher ist das manchmal. Was haben diese Menschen gemeinsam? Uniform? Die machen was für andere? Ist das eine Uniform? Kleidung. Arbeitskleidung. Ach, danke, jetzt habe ich das Wort, wo ich hören wollte. Nee, es sind alles Menschen, die Arbeitskleidung anhaben. Hier drüben haben wir Waldarbeiter von meiner Freundin, der Sohn, der gehört zu denen und der hat schon mal getestet, wie so eine Schnittschutzhose funktioniert. Und sie hat kalte, sie hat also seinen Skiboy und so weiter nicht erwischt. Und da ist es einfach gut. Stellt euch vor, ein Straßenarbeiter hier auf der Autobahn, der würde so im schwarzen Anzügle oder in seine Sonntagsklamotte da hinstehen. Die haben so schon einen gefährlichen Beruf und haben Leuchtfarbe an, ja, dass man sie von Weitem sieht. Wenn der dann noch, ich sage jetzt mal in der Jeans und im schwarzen T-Shirt oder so da stehen wird, der wird überhaupt nicht auffallen. Der wird nie, nie auf die Idee kommen, so auf die Straße zu gehen. Also da auf die Straße. Oder ein Feuerwehrmann, der wird doch auch nie auf die Idee kommen, ohne Ausrüstung in ein brennendes Haus zu gehen. Das wäre Selbstmord. So blöd. So blöd ist man doch nicht, oder? Und wenn Paulus im Gefängnis war, dann hat er auch Männer um sich gehabt in Arbeitskleidung. Die sah etwas anders aus. Und ich habe gedacht, was das wohl heute wäre, wenn Paulus heute leben würde, was er für eine Arbeitskleidung uns als Bild geben würde. Ich habe euch welche mitgebracht. Links und rechts, das ist jeweils ein Centurio, das ist dieser Hauptmann, von dem der Klaus das vorhin hatte. Und er hatte so etwa 80 Mann unter sich. Das war so die kleinste Einheit. In der Mitte hier, die zwei, das sind zwei ganz normale Legionäre. Und der Paulus, der hat, weil diese Soldaten ja auch um ihn waren und er denen auch immer wieder begegnet ist, hat er einfach diese Arbeitskleidung als Bild genommen. Wie gesagt, heute wäre es wahrscheinlich was anderes, weil so viele römische Soldaten laufen hier nicht mehr rum. Wenn sie nicht im Dienst waren, hatte sie trotzdem, einfach mal das so, diese Tunika an. Das war die normale Klamotte der Leute damals. Die gab es in kurz, in lang, in verschiedenste Varianten. Und die Soldaten hatten hier diesen Gürtel drumherum. Zum einen war dann auf der linken Seite der Dolch und manches Mal war noch das Schwert hier, das Gladius hieß es, das ist so ein Kurzschwert, nicht zum Hauen, sondern eher zum Stechen, war das gedacht. Der hier hat es an einem Gürtel oben rumhängen. Aber mit dieser Arbeitskleidung, auch wenn die reduziert war im Privatbereich, waren sie immer zu erkennen. Und wenn sie im Dienst waren, war das normal, ob die dann einen Helm aufhatten, wenn sie Wache geschoben haben oder so, in einem Gefängnis, glaube ich nicht. Aber man weiß es ja nicht. Was zu den Soldaten dazugehört hat in ihrem Leben? War Disziplin, Training, Kampfübung, Arbeitseinsätze, je nachdem, wo sie waren. Das hat einfach dazugehört. Man hat, bevor man überhaupt als Legionär rankam, hat man schon Training gehabt. Die haben die nicht einfach so reingeschmissen. Nicht als Kanonenfutter verschossen, sage ich jetzt mal. Hier unten haben wir eine sogenannte Schildkröte. Und eine Schildkröte war ganz arg wichtig bei ihnen. Aber die konnte man nicht einfach geschwind so machen. Selbst wenn wir jetzt genügend Schilder hätten und ich da jetzt sage, Leute, kommt, lasst uns eine Schildkröte machen. Das wäre ein Bild zum Lachen, wenn wir das einfach nicht geübt haben. Aber das war eine sichere Methode, um sich gegen Pfeile und so weiter zu wehren. Das heißt, es muss trainiert werden. Und jetzt nimmt das der Paulus auch für uns und sagt, ähnlich ist es im Glaube eigentlich auch. Wir müssen die Gabe, die Dinge, die Gott uns gibt, uns immer wieder bewusst werden. Das Wort Gottes lesen, damit ich gerüstet bin und ich muss mich auch auskennen. Und zudem habe ich gedacht, jo, es ist ja heute auch noch so, wer eine Ausbildung macht, übt auch. Das ist so. Und in die Berufe danach, bei mir hat es dann geheißen, ja, jetzt hast du ausgelernt, jetzt fängst du erst richtig an mit Lernen. Weil dann heißt es auf einmal, ja, du hast doch gelernt, jetzt bist du dran. Und da hat man dann nicht mehr diese Freiheit gehabt wie vorher, wo es dann daneben gegangen ist, sondern da hat man dann doch schon eher ist man herausgefordert gewesen. Und man hat immer wieder weitergeübt. Und ich denke, auch in vielen Berufen ist es immer noch so. Es kommen neue Dinge dazu und dann müssen wir wieder anfangen zu üben. Habe ich auch gemacht, als ich dann mal einen Laptop oder einen Computer hatte. Ja, da habe ich halt wieder angefangen, an einem Eck zu üben, trainieren. Es gehört zum Leben dazu. Eine Waffenrüstung, einfach bei diesem Bild zu bleiben, muss angezogen werden, sonst hat sie keinen Wert. Es sind heute zwei Gegenstände, die ich mich mit euch mal anschauen möchte. Das eine ist ganz zum Schluss in der Waffenrüstung, aber mir ist das unheimlich wichtig. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und seid bereit, also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel an. Da geht es nicht drum, sondern die Gerechtigkeit als Panzer. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm. Zwei Dinge einfach da dazu. Die Gewissheit, Jesus hat mich gerettet. Paulus benutzt oft so Gegensätze, aus der Finsternis zum Licht, vom Leben zum Tod. Auf alle Fälle dieses Ich bin Gottes Kind. Diese Grundlage des Glaubens ist das, was der Feind uns gern wegnehmen möchte. Vor allem dann, wenn es uns auch physisch und psychisch nicht so gut geht, da kommen dann so ganz blöde Gedanken manchmal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann es passieren, dass Gedanken aufkommen wie, bin ich gerettet? Bin ich wirklich gerettet? Bin ich es überhaupt wert, ein Kind Gottes zu sein? Wenn man dann wieder mal entdeckt, wie man wirklich ist. Wenn man so Fehler gemacht hat und so Dinge. Und dann denkt man, oh nee, kann das sein, dass Jesus mich will? So jemand wie mich kann doch Gott nicht lieben, oder? Und dann merkt man, da versucht der Teufel, so uns diese Gewissheit wegzunehmen, so uns ins Schwanken zu bringen. Und ich habe es festgestellt, dass das vor allem dann auch noch mal passiert, nicht bei allen, aber bei manchen alten Leuten, die im Sterben liegen. Da kommt manchmal diese Frage auf, reicht's? Habe ich genug getan? Wo man ihnen dann ganz klar sagen muss, hey, es ging nie um deine Leistung. Jesus, der Hirte, hat für dich getan. Und weil es diese Angriffe in unserem Leben immer wieder gibt, muss diese Tatsache, ich bin Kind Gottes und das kann mir niemand wegnehmen, das muss ganz tief in unser Leben eingeprägt sein. Jetzt habe ich euch hier noch ein Bild von Römertage. Der prägt Münze. Auf der linken Seite haben wir so ein befestigtes Rohr, wo unter der Stempel drin ist. Dann liegt eine Münze drin, also eine ungeprägte. Und rechts hat er das Gegenstück in der Hand und der Hammer und auch schlechter drauf. Mein Neffe hat mir damals auch eine Münze geprägt. Leider habe ich sie nicht mehr. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich wichtig gewesen, auch für mich, dieses Ding nicht zu verlieren. Das heißt, mir das immer wieder bewusst zu machen, Leute, ich bin Kind Gottes, das ist mein Helm. Ich bin gerettet. Und das kann mir niemand wegnehmen. Und das quasi immer wieder so in unser Leben reinschlagen. Diese Gewissheit, dass Jesus mich gerettet hat, dann gibt es noch eine Stelle im 1. Thessalonicher, ich lese euch vor, weil die doch ein bisschen weit unten ist. Wir aber gehören zum Tag, da hat er auch wieder Tag und Nacht und diese Bilder, und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Die Epheser waren angegriffene Leute. Was es war, weiß ich nicht. Aber in diesem Brief geht es immer wieder um dieses Thema, wird Jesus wiederkommen? Oder ja, wie ist das mit Wiederkunft? Das kommt in diesem Brief immer wieder vor. Und das sagt, er setzt diesen Helm der Hoffnung auf. Und zwar Hoffnung in nicht so vage, es könnte sein oder wie, sondern Hoffnung, eine Zusage Gottes. Setzt diesen Helm auf. Jawohl, ich bin Kind Gottes und Jesus wird wiederkommen. Er ist trotz allem der Chef in dieser Welt, auch wenn es immer wieder nicht so aussieht. Verankert diese Tatsache in eurem Leben. Er kommt. Manchmal brauchen wir das schon, wenn man in die Politik reinschaut und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und man fragt sich, wo geht das noch alles hin? Und man denkt, oh, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken schon mal gehabt habt, ich wäre gern mal in der Regierung. Ich würde hier gern mal aufräumen. Hey. Ha? Danke gleichfalls. Ich habe da schon manchmal den, boah, mit so einem eisernen Rächer mal durchkehren und manches ändern, ob es besser wäre, ist eine große Frage. Aber es ist doch immer wieder dieses, wenn man Dinge hinschaut, dann kann man doch schier verzweifeln. Und man fragt sich, was ist das für eine Welt? Es ist eine Welt in der Dunkelheit, es ist eine Welt, die vom Teufel regiert wird. Punkt. So ist es. Und wir sind diese Lichter in dieser Welt. Jetzt bin ich schon bei meiner Predigt von heute Nachmittag. Das heißt, es gibt eine Zukunft für uns. Es gibt einen Himmel, den wird Jesus bringen. Das ist fest. Und ich sage das vor allem auch für die, die hier einfach auch Beschwernis haben. Wir haben Leute unter uns, die gesundheitlich massiv angegriffen sind. Leute, im Himmel wird es anders sein. Wenn ich da an bestimmte Leute denke, die im Rollstuhl sitzen, die werden im Himmel hopfen können. Ja, das ist eine Gewissheit. Lasst uns daran festhalten. Und ich denke, das war für den Paulus genauso wichtig. Er ist geschlagen worden, er ist gesteinigt worden und. Und ich gehe davon aus, dass sein Körper hat manche Schramme gehabt von den Aktionen. Er hat eine Krankheit gehabt, die Gott ihm auch nicht weggenommen hat. Und Paulus hat, glaube ich, auch diesen Ausblick gebraucht. Wir haben einen Herrn bei all dem, was hier ist. Wir haben einen Herrn, der wird wiederkommen. So, jetzt muss ich weitermachen. Also zieht diese Tatsache, dass ich gerettet bin und dass ich eine Zukunft habe, zieht sie einfach an. So. Das andere ist der Panzer der Gerechtigkeit. Seid also bereit. Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer. Es gab zwei Arten, jetzt kriegt ihr noch ein bisschen Unterricht, zwei Arten von Panzer, einmal diesen Blätterpanzer und dann dieses Ketterhemd. Dieses Ketterhemd ist ein modernes Ketterhemd gemacht für Römertage und was weiß ich alles. Dieses Ketterhemd hier unten sieht etwas anders aus. Das heißt, beide Varianten des und das war üblich. Dieses Ketterhemd wäre bei weitem nicht so stabil. Und mir ist vor allem dieses Ketterhemd hier unten wichtig geworden. Das ist ein Ketterhemd. Man sagt, wenn das jemand das erste Mal machen will, mit dem Auseinandersetzen, wie es funktioniert und, braucht er etwa 1000 Stunden. Kommt natürlich darauf an, wie breit man ist und wie lang die Ärmel sein soll und alles. Jemand, der Erfahrung hat, braucht etwa 180 Stunden. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie lange man da drin schafft, vor allem, wenn man es nur abends kann und am Wochenende. Weil wir haben ja auch noch unsere Berufe. Und es gehören zwischen 20.000 und 30.000 solche Ringe rein in so ein Ketterhemd. Jetzt für uns ist das heute alles einfach, man kann Dinge kaufen. Die Römer, ich weiß nicht, wie man damals Metall hergestellt hat und vor allem, wie man Draht oder so dünnes Metall hergestellt hat. Das war ja das Erste, was die machen mussten. Und dann musste das auch noch gebogen werden. Und der da drüben sitzt dran und schlägt solche Ringe flach am offenen Seite, dann musste die irgendwie, fragt mich wie, irgendwie gebohrt werden, also durchbohrt werden, und dann kam es noch nieder rein. Ganz ehrlich, ein saumäßiges Geschäft. Und es gab in Rom garantiert eine Rüstungsindustrie. Anders ist das gar nicht gegangen. Das heißt, die Soldaten, da wurde auch ein Teil vom Sold abgezogen für diese Ausrüstung. Aber so eine Rüstung, so ein Panzerhemd, so ein Ketterhemd war einfach was Wertvolles. Und es hat Zeit gebraucht. Damals, glaube ich, viel mehr wie heute. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht war es das, was Paulus als Bild genommen hat. So ein Ketterhemd braucht viel Zeit. Es braucht nachher auch Pflege und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das, wie viel hat Gott für mich und für euch investiert? Über Jahre? Also einmal von dem, dass Jesus ja für uns gestorben ist. Und wie viel hat er für euch schon investiert, dass ihr zum Glauben gekommen seid und im Glauben lebt? Über diese Jahre, wenn man älter wird, sind es viele Jahre. Es gab bei mir Menschen, die haben mich eingeladen, die sind mir nachgegangen, die haben mich mitgenommen. Wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre ich nie zum Glauben gekommen. Wie viel? Ich sage es jetzt mal ganz banal, wie viel Arbeit und Mühe? Und vorhin haben wir es in dem Lied gehabt, Berge und Täler und was weiß ich, wo Gott unterwegs ist für seine Schäfler. Wie viel Arbeit und Mühe sind wir unserem Gott wert? Hier heißt, sie sind also allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben wollen, sollen. Und dann kommt es ein paar Verse später in der Übersetzung von Neues Leben. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht gesprochen. Das ist dieser Panzer der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Petrus sagt, wir sind nicht mit Silber oder Gold erkauft, sondern mit dem teuren Blut Jesu. Was hat Gott für uns getan? Und manchmal denke ich, wir können das gar nicht mehr so richtig fassen. Im Thessalonicher Brief, diesen Vers nochmal von vorhin, da heißt es, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, was Gott uns schenkt. Jetzt hoffe ich, dass das Bild kommt. Jo. Das war in der Katastrophe von der Türkei jetzt und Syrien. Und ich habe gedacht, diese Retter, der hat einen Suchhund dabei, die sind in manche Ritzer und was weiß ich, wo die überall rein sind. Ich habe gedacht, ich möchte nicht wissen, was denen durch den Kopf gegangen ist, wenn sie da reingehen. Was ist, wenn ich da reingehe und in dem Moment wackelt es wieder? Es kommt ein großes Nachbeben. Dann stecke ich da in einem Loch drin, ich will Menschen helfen und ich komme vielleicht selber nicht mehr raus. Auch hier nochmal, da sind sie auch drin. Was hat Jesus getan? Das ist nur ein kleines Bild dazu. Er ist quasi in so eine Höhle rein, um euch, um mich, um uns zu retten, zu bezahlen für uns, mit dem Wissen, wenn er da reingeht und er rettet Menschen, wird er nicht mehr rauskommen. Und es wird ein erbärmlicher Tod sein, den er sterben muss. Aber er tut es aus Liebe, weil er uns Menschen liebt. Kleines Bild hier für das, was Gott für uns getan hat. Genau, das war das nochmal. Ich komme zum Schluss. Lasst uns nüchtern sein, sagt Paulus. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und setzt den Helm auf. Glauben heißt dranbleiben. Das sind diese zwei Dinge. Hier, das soll, also gebundene Hände, man erkennt es manchmal ein bisschen schlecht. Jesus hat uns befreit. Befreit, freigemacht, vom Teufel freigemacht, von der Sünde. Das hat er für uns getan. Und deswegen bin ich ein Kind Gottes. Deswegen kann ich ein Kind Gottes sein. Und das muss ich mir immer wieder bewusst werden. Und das andere ist, er hat bezahlt für mich und für euch. Jetzt habe ich euch noch ein paar Bilder. Der Micha wird so ziemlich der Einzige sein, der die hier kennt. Ich war vor vielen Jahren mit drei Jungs auf so Römertage in Aalen. Und die hatten dann die Möglichkeit, hier Rüstung anzulegen. Also, ach, ja, es sind noch mehr da. Der Laurin Offenbach haben wir. Und dann, das sind die Hoffmannsjungs. Günther, seine Säder, die sind so 10 oder 12 oder was weiß ich, wie alt sie da sind, strahlen über das ganze Gesicht. So. Und da haben wir dann, dem Laurin, haben sie dann auch noch einen Helm aufgesetzt. Und da denke ich einfach, das ist so dieses Bild. Er hat hier oben in alle Richtungen noch so Metall drauf. Und wenn da ein Schwert draufschlägt, dann rutscht es ab. Er hat hinten noch ein Schild dran und vorne ist auch ein Schild. Das heißt, so wie der zuschlägt, bleibt er an zwei Stellen einfach hängen. Und es kann, man hat ja da noch ein Polster drunter gehabt, es kann dem Kopf nichts anhaben. Und das ist das, was Paulus nimmt und sagt, Leute, das brauchen wir in unserem Alltag als Christen, dieses das Heil. Ich bin ein Kind Gottes und der Teufel kann mir nichts anhaben. Und das Ketterhemd ist ein bisschen groß gerade bei denen noch, obwohl das schon kleinere waren, aber es hat einfach nicht anders reinpasst. Ich habe damals auch gefragt, ob ich die Bilder zeigen darf von den Jungs. Nehmt es für euch einfach mit, diese zwei Dinge. Der Helm, ich bin ein Kind Gottes, und diesen Brustpanzer, dieses Ketterhemd, Gott hat ganz, ganz viel für mich investiert. Und das andere noch, Jesus wird wiederkommen. Und wir haben eine Ewigkeit vor uns. So viel. Ich bete noch. Lieber Herr, danke einfach dafür, dass du uns als Christen nicht einfach so unterwegs sein lässt, und sagst, schaut einfach, wie er zurechtkommt. Sondern du sagst, seid wachsam. Zieht an. Zieht diese Dinge des Glaubens an, die ich euch gebe, damit ihr standhalten könnt. Es geht nicht um unsere Kraft, sondern um das, was du uns geschenkt hast und das, was du uns zusagst. Dass du der bist, der hinter uns steht und zu uns steht. Danke, dass du das alles für uns getan hast, gestorben und auferstanden, dass du aber auch auf dieser Welt gelebt hast, in dieser Niedrigkeit. Danke, Vater, dass du den Sohn losgelassen hast, dass er auf diese Welt kommen konnte. Danke für deine Liebe, Herr. Und ich bitte dich einfach, hilf uns, dass wir das auch in unserem Alltag dann auch praktizieren, dass wir Gerechtigkeit leben und dass wir auch Heil weitergeben, dass wir Menschen freigeben, wo sie schuldig waren an uns. Danke für deine Liebe. Amen.